SWR 2 Tandem.
Am Mikrofon ist Bernd Lechler und unser Studiogast heute arbeitet nicht in einer exotischen Nische oder engagiert sich öffentlich für eine ganz besondere Sache. Tobias Pastors ist freier Journalist aus Köln und sprechen wollen wir mit ihm über seinen Lebensstil. Er verzichtet nämlich freiwillig auf vieles, was die meisten von uns sich ganz selbstverständlich gönnen. Statt ein Auto zu besitzen, geht er zu Fuß oder fährt Fahrrad, ernährt sich durch Foodsharing und Containern und lebt so weitgehend CO2-neutral und nachhaltig. Das hängt ja sonst nicht an die große Glocke, aber wir haben ihn gebeten, mal in unserer Sendung darüber zu berichten. Hallo nach Köln, Tobias Pastors.
Hallo.
Wir hätten Sie auch mit dem Zug nach Baden-Baden kommen lassen, das wollten Sie nicht. War das zu stressig oder hat das auch mit Ihrer Umweltbilanz zu tun?
Das wäre in der Tat heute etwas knapp geworden. Also es ist nicht so, als würde ich niemals mit dem Zug reisen, das auf keinen Fall. Aber auch das versuche ich zu vermeiden, wenn es geht. Und ich denke, hier so eine Schaltung ist auch ganz wunderbar und hat sicherlich eine kleinere Bilanz.
Das stimmt. Und was sonst alles zu Ihrem nachhaltigen Leben gehört und was nicht vor allem, darüber sprechen wir gleich in SWR 2 Tandem mit Tobias Pastors. Never what it seems to be. On the rocky road, living on a sympathy, doing what we're told. Love isn't all we need, for now it's all we got. Love isn't all we need, for now it's all. Take away the love affair, add a bit of time, multiply the wear and tear, no one said that it's a crime. Love isn't all we need, for now it's all we got. Love isn't all we need, for now it's all. Ben Gerjes in SWR 2 Tandem. Love isn't all we need. Liebe allein genügt nicht, aber vielleicht muss es nicht sehr viel mehr sein. Der Journalist Tobias Pastors aus Köln versucht, möglichst klimaneutral und nachhaltig zu leben, wozu unter anderem gehört, dass er Lebensmittel aus dem Müll rettet und auf Fernreisen verzichtet. Ein Aktivist, Herr Pastors, sind Sie nach Ihrer eigenen Auffassung nicht. Was hieße das Aktivist sein und warum entspricht Ihnen das nicht?
Das verträgt sich vor allem einfach nicht mit meinem Verständnis von Journalismus. Man kann entweder Journalist sein oder Aktivist, zumindest in der gleichen Frage. Ich schreibe über Umwelt- und Nachhaltigkeitsthemen und dann ist das etwas, wo ich mich nicht aktivistisch in Szene setzen möchte. Aktivist zu sein hieß für mich vor allem auch, der Versuch, auf politischem Wege, auf politische Entscheidungsträger Einfluss zu nehmen. Und das mache ich nicht. Ich lebe in meinem Privatleben, setze ich Dinge um. Damit hat man natürlich auf sein Umfeld einen gewissen Einfluss. Aber ich trage das nicht in die Öffentlichkeit. Ich erhebe keine Forderungen etc. Und das würde für mich Aktivistentum bedeuten sozusagen.
700 Euro im Monat, mehr brauchen Sie nicht, sagen Sie. Als Student ist das ja auch völlig okay, aber inzwischen als gut ausgebildeter Journalist könnten Sie mehr verdienen. Wann haben Sie das entschieden, dass Sie sich so beschränken wollen?
Das entscheide ich immer wieder aufs Neue, ehrlich gesagt. Und da ist auch gerade seit einigen Jahren, in denen ich eben auf einmal deutlich mehr Geld verdienen kann, ist diese Entscheidung schwieriger. Weil man merkt eben, ich kann jetzt mehr verdienen und mit dem ich kann mehr verdienen, entstehen auf einmal Gedanken, was man sich auch davon kaufen könnte. Und diese Spirale, die sich wahrscheinlich immer weiter nach oben entwickeln würde, die will ich eben erst gar nicht anfangen. Deshalb sage ich eben, ich arbeite wenig. Ich arbeite 5-6 Tage im Monat nur und davon kann ich dann leben und das reicht mir. Ich versuche erst gar nicht mehr zu arbeiten.
In welchen Situationen fällt Ihnen die Beschränkung schwer? Also was führt Sie in Versuchung?
Ach, das ist vor allem Mobilität. Weil die am meisten anderen Sachen sind so Gewöhnungssachen. Ne? Wenn ich mich einmal daran gewöhnt habe, mit dem Fahrrad zu fahren, wenn ich mich daran gewöhnt habe, das zu essen, was halt übrig geblieben ist, dann hat man sich daran gewöhnt und dann geht das gut. Aber Mobilität ist etwas, wo die Gewöhnung nicht so recht einsetzt. Man gewöhnt sich halt nicht daran, nicht in den USA zu sein oder um die Welt zu reisen. Und es gibt schon tolle Orte zu sehen und die werde ich Stand jetzt wohl nie zu Gesicht bekommen. Und das ist natürlich schon schade, wenn man sieht, welche technischen Möglichkeiten es gäbe, nur eben zu einem Preis, den wir nicht bezahlen können eigentlich.
Das kleine Budget genügt Ihnen unter anderem deswegen, weil Sie Lebensmittel retten. Sie containern, wie man das nennt. Sie besorgen sich Sachen zu essen, die andere wegwerfen. Wo gehen Sie da hin und wie oft und was nehmen Sie sich da mit?
Also ich mache beides. Ich gehe containern und ich nutze Foodsharing. Also Foodsharing ist dann über die Plattform foodsharing.de ganz legal und organisiert von Supermärkten, die oder auch Bäckereien oder kleinen Restaurants, die freiwillig und gerne häufig die Lebensmittel abgeben, statt sie wegzuschmeißen. Das ist eine tolle Sache, aber der Großteil der Unternehmen macht das nicht. Und ja, da kann man dann einfach mal schauen, ob da nicht vielleicht eine Tonne im Hinterhof steht und ob man da nicht drankommt. Das ist jetzt bei den Temperaturen, die wir gerade haben, sehr, sehr schwierig. Ja. So im Hochsommer ist meistens, die Tonnen sind schwarz, da scheint die Sonne drauf, ist meistens vieles kaputt. Aber wenn man sonst kurz nach Ladenschluss kommt, sind die Sachen auch noch kühl und man muss dann natürlich seinen Sinnen vertrauen, die leider bei den meisten Menschen etwas zurückgebildet sind. Die schauen dann aufs Mindesthaltbarkeitsdatum, aber das lernt man auch schnell wieder. Ein Vertrauen zu gewinnen, was kann ich noch essen, was kann ich nicht mehr essen. Also verdorben habe ich mir den Magen noch nie.
Kostet Sie das gar keine Überwindung, Essen aus dem Müll zu holen und zu essen?
Anfangs ist das natürlich so eine Schwelle, aber da ist man wieder bei der Frage der Gewöhnung. Also Menschen haben in der Geschichte der Menschheit schon sehr viel Schlimmeres gegessen als in Plastik eingepackten Müll, der in einer Tonne liegt, die eventuell auch etwas stinkt mal. Das ist sehr unterschiedlich, wie die Tonnen sind. Aber da gewöhnt man sich dran und das Risiko ist sehr überschaubar. Also mir sind tatsächlich keine Fälle bekannt und man ist natürlich vernetzt auch mit anderen Containerern, dass sich da jemand in irgendeiner Weise mal vergiftet hätte. Deswegen, also gerade bei wirklich in Plastik verpackten Produkten, die wasche ich ab und dann sehen sie aus wie aus dem Supermarkt. Das ist relativ entspannt. Bei natürlich Gemüse, was einfach offen da liegt, schaut man sich vielleicht eher schon mal an, ist die Schale beschädigt? Also eine zermatschte Banane, die irgendwie auf einer schimmligen Melone liegt, die würde ich dann wohl auch nicht mehr essen. Aber das Abstruse ist, dass die Situation ja so ist, dass die Müllmengen so gigantisch sind, dass man eh nicht alles essen und auch nicht alles retten kann. Ich kann ja keine 2 Tonnen nach Hause tragen, das schaffe ich gar nicht. Das heißt, in dieser Verschwendung lebt man dann auf einmal im Überfluss häufig.
Ist es Ihnen unangenehm, wenn Sie dabei gesehen werden?
Nein, überhaupt nicht. Im Gegenteil, weil ich glaube, man muss diese Normalitäten ein Stück weit durchbrechen. Also viele Leute, wenn man ihnen das erzählt, reagieren eben mit Abweisung, erstmal mit Ekel oder mit das könnte ich nicht oder so. Und ich glaube, man muss zeigen, da ist gar nichts dran. Also das ist absolut unproblematisch, ne? Das zu essen im Regelfall. Das ist auch menschheitsgeschichtlich betrachtet ein wahnsinnig hohes und gutes Niveau an Lebensmitteln, was da im Müll liegt. Also man darf nicht immer nur den Vergleich zu unserer Wohlstandsgesellschaft und aus dem Supermarkt machen. Genau den möchte ich so ein bisschen aufbrechen, zu zeigen, dass es vielleicht für das Niveau, was ihr kennt und die Auswahl, die ihr kennt, ist das wenig. Aber im Durchschnitt zu dem, was Menschen in der Geschichte hatten oder anderswo auf der Erde haben, ist das ein Reichtum sondergleichen.
Der grüne Justizsenator von Hamburg, Thiel Steffen, hat kürzlich eine Gesetzesänderung gefordert, damit Containern legal wird. Er kam damit aber nicht gegen die CDU-Justizminister der Länder an. Die sagen, das ist unwürdig, Menschen sollten gar nicht erst in die Situation kommen, dass sie das nötig haben. Leuchtet Ihnen wahrscheinlich nicht ein.
Leuchtet mir überhaupt nicht ein. Also als ich das gelesen habe, bin ich tatsächlich etwas wütend geworden, weil unwürdig. Man muss es in zwei Hälften spalten. Es gibt Menschen, die entscheiden, sich Containern zu gehen, weil ihnen das Geld fehlt. Aber auch für die, in Gesprächen mit denen, habe ich das nicht als unwürdig erlebt, sondern eher als Empowerment. Also die haben das Gefühl gehabt, da kann ich selber mir etwas holen. In keiner Weise unwürdig. Und die andere Hälfte der Menschen sind eher wie ich motiviert. Sie möchten was für die Umwelt tun, was gegen die Verschwendung tun. Und da ist das natürlich umso abstruser zu behaupten, das sei unwürdig, also grotesk.
Was sehen Sie denn als Hauptgrund für die Verschwendung an? Also wenn Supermärkte noch bis zum Abend ständig die Gemüseregale immer wieder füllen und jedes Stück Obst prächtig glänzen soll, haben wir einfach überzogene Ansprüche bekommen?
Sicherlich. Also man muss sich mal umgucken im Supermarkt, wonach die Menschen auch greifen. Also wenn ich im Supermarkt bin, sehe ich, dass da habe ich einen Blick drauf und sehe schon, die Leute greifen nach der frischesten Ware immer. Und was man gerade in Discountern zum Beispiel auch viel sieht, ist, dass Leute dann Fleisch aus der Kühltheke nehmen beispielsweise und das irgendwo stehen lassen, wo es nicht gekühlt ist. Wenn man da mal ein bisschen Auge drauf hat, sieht man das gar nicht selten. Das heißt, die Schuld hier nur bei den Unternehmen zu sehen, ist mit Sicherheit falsch. Da haben die Verbraucher einen großen Teil dran und wir wissen ja auch statistisch, dass das meiste Essen dann doch noch zu Hause sogar in den Müll fliegt. 80 Kilo pro Bürger pro Jahr landet im Haushaltsmüll. Das ist eine gesamte Bewusstseinsfrage. Die Unternehmen tragen da sicherlich auch ihren Teil dran, aber der Verbraucher muss eben auch mitspielen, wenn man versucht, es besser zu machen.
You gave to me. Your love is all I need. Your love is all I need. Ay senin nuri tutsa kesse duri jeene ko teri roshni zaruri roshni zaruri. Please show me your mercy. You can take the stars from the skies above. You can take the seas, the air I breathe. Your love is all I need. You can take the sun, the earth beneath, 'cause you're the one I need. Your love is all I need. You spoke to me, gave me belief. Surrounded in a world of greed, your love is all I need. Your love is all I need. Lahse ha pe ya pe, tey mishe dam adam, mirese bakhte.
Please show me your mercy.
You can have the stars from the skies above. You can have the seas, the air I breathe. Your love is all I need. Look up with the sun, the earth beneath. Your love is all I need. Your love is all I need. Set me free, help me to see. Of every gift you gave to me, your love is all I need. Your love is all I need. Uygunum sana, asla vazgeçmem. Kalbimde sen varsa, aşkımdan dönmem. Asla terk etmem.
Please Please show me your mercy.
You can have the stars from the skies above. You can have the seas, the air I breathe. Your love is all I need. You can have the sun, the earth beneath. Your love is all I need. Your love is all I need.
Please show me your mercy. Your love is all I need.
Your love is all I need.
All I need, it's all I need. All I need,
it's all I need. Oh, your love is all I need to be all I need. And I know that you see how much you mean to me. You mean to me, 'cause your love is all I need to be all I can be. And I know that you see how much you mean to me.
Your love is all I need.
Der Kölner Journalist Tobias Pastors ist unser Gast in SWR 2 Tandem. Er lebt nachhaltig und klimaneutral, soweit das möglich ist. Und dazu gehört natürlich auch, sich in seiner Mobilität zu begrenzen. Wohin geht's in den Sommerurlaub, Herr Pastors?
Im Sommerurlaub stehen tatsächlich jetzt nur Festivals an, einige, vor allem aber in NRW. Also es gibt hier das Zugvögel- und das Katzensprung-Festival, da komme ich mit dem öffentlichen Nahverkehr hin. Und dann fahre ich auch zur Fusion und da wird es mit dem Zug hingehen. Das ist dann die größere Reise nach, das ist in Lerz, also ein bisschen über Berlin, das steht an.
Wo waren Sie letztes Jahr?
Letztes Jahr bin ich nicht verreist. Da bin ich in Köln geblieben.
Wann war denn Ihre letzte Reise?
Die letzte Reise war nach Venedig mit dem Nachtzug hin und zurück.
Während andere viel und billig in die Ferne fliegen auch, ob nach Mallorca oder nach Thailand. Wenn Sie erklären, warum das nicht gut ist, holen Sie dann auch so Zahlen raus?
Absolut, ja. Also weil die Zahlen sind ja erschlagend, wenn man Flugverkehr mit Bahnverkehr vergleicht und wenn man überhaupt für den Verkehr mal die Emissionen rauskramt. Dann sieht man halt ganz schnell, dass mit einer Reise hat man mal eben seinen Fußabdruck eines ganzen Jahres oder zwei Jahre verbraucht, der einem eigentlich zur Verfügung stünde. Und dann zeigt sich auch ganz deutlich, wenn man Flugreisen macht, dann kann man nicht mehr irgendwie vertretbar leben. Also es ist im Budget halt in keiner Weise drin.
Wie weit sind wir denn in Deutschland von einem klimaverträglichen Lebenswandel entfernt? Also was dürften wir verbrauchen und wie viel verbrauchen wir tatsächlich?
Das sind natürlich immer so Zahlen basierend auf Schätzungen, auf Modellen. Aber man geht so von 1,8 bis 2,5 Tonnen als vertretbaren Fußabdruck aus. Und in Deutschland liegen wir bei um die 9, in anderen Industrieländern sogar noch bei über 10, teilweise 15, 20. Also Deutschland ist pro Kopf noch nicht an der Spitze, aber deutlich zu weit. Also das müsste ein Viertel dessen sein, was es ist aktuell, um auf ein vertretbares Niveau zu kommen.
Sehen Sie irgendwelche Ansätze, dass wir uns dahin auf den Weg machen?
Ganz wenig, ehrlich gesagt. Ganz wenig. Weil ich kann nicht erkennen, dass wir uns in irgendeiner Weise von Konsumansprüchen oder von Ansprüchen insgesamt verabschieden. Was wir machen ist, wir suchen technologische Lösungen, um das Gleiche anders zu machen. Und dabei sind wir mäßig erfolgreich. Also wir haben jetzt mal im Jahr 2018 40% Ökostrom gehabt, aber im Endenergieverbrauch insgesamt lagen die Erneuerbaren dann wieder nur bei 16,6%. Das ist eine Zahl, wenn man sich ansieht, wie kurz der Zeithorizont ist noch, den wir haben, um auf Null zu kommen, dann ist das einfach zu wenig. Und selbst da muss man sich ja die Frage stellen, da ist natürlich auch viel Bioenergie drin. Ist das das, was wir wollen? Weil es ist ja nicht so, nur weil es CO2-neutral ist, ist es auch umweltneutral. Also man muss sich da letztlich die Frage stellen, in welcher Umwelt wollen wir leben und wie wollen wir sie gestalten? Und da kann es für mich nicht die Lösung sein, den gleichen Verbrauch oder auch noch einen höheren Verbrauch einfach mit anderen Energieträgern zu decken. Das ist nicht die Umwelt, in der ich leben möchte.
Und um auf den Flug nochmal zurückzukommen, also sich dann mit irgendwelchen CO2-Ausgleichsabgaben freizukaufen, das funktioniert auch nicht.
Also ich kann nicht behaupten, dass ich nie geflogen wäre. Im Gegenteil, ich bin 2016 noch geflogen nach China. Das war eine Bildungsreise von der Kölner Journalistenschule, gesponsert und bezahlt. Das fiel mir, ich habe lange mit mir gerungen, aber ich konnte es nicht wegwerfen. Und da habe ich es kompensiert, ja. Aber das ist nicht die Lösung. Also kann es aus meiner Sicht nicht sein. Zum einen, einfaches Rechenbeispiel angenommen, alle würden fliegen und alle würden kompensieren. Wo soll dann das alles kompensiert werden? Also weil es wird ja kompensiert in Schwellenländern, in Ländern, in denen man quasi für wenig Geld eine Tonne CO2 ausgleichen kann. Aber das funktioniert eben auch nur, solange die Reichen fliegen und die Armen dafür Kompensationsleistungen aufgedrückt bekommen. Was häufig auch gute Leistungen sind. Das sind häufig auch Entwicklungsleistungen. Ist gar nicht nur schlecht zu reden, aber es ist kein zukunftsfähiges Konzept. Das ist eine Übergangslösung. Und wenn man fliegt, dann soll man es auch bitte machen. Aber das ist kein tragfähiges Konzept für eine CO2-neutrale Zukunft. Das halt in keiner Weise.
Dann gucken wir nochmal auf Sie als gutes Beispiel im Kleinen. Sie haben natürlich auch kein Auto, ist in einer Großstadt wie Köln nicht total exotisch. Aber ich glaube, Sie würden selbst, wenn Sie einen Schrank bei IKEA kaufen gingen, was Sie nicht täten, mit einem Lastenfahrrad aufbrechen.
Ja, also das mache ich auch, wenn ich was transportiere. Also es sind dann eher Sachen, die auf dem Sperrmüll liegen, irgendwas weiter entfernt oder transportiert werden müssen. Und das geht mit dem Lastenrad häufig ganz, ganz super. Was man dann halt braucht, ist ein bisschen mehr Zeit. Aber die Zeit nehme ich mir, weil ich brauche nicht so viel Geld zum Leben. Was ich dann habe, ist Zeit. Und die Zeit verwende ich, um vergleichsweise unkonventionelle Lösungen zu finden und eben zum Beispiel dann mal mit dem Lastenrad 2-3 Stunden unterwegs bin, um einen Kühlschrank durch halb Köln zu karren. Das dauert dann ein bisschen, aber das geht. Also
Carsharing und Elektroautos sind dann auch keine Zukunftsmodelle.
Für mich in keiner Weise. Also ich habe eben noch mal kurz nachgeschaut und allein der Akku eines beispielsweise Ford Focus elektrisch verbraucht in der Herstellung 3,2 Tonnen CO2. Also das sind wiederum Dimensionen, wo man sich fragen kann, wie soll das ökologisch tragfähig werden? Im Verbrauch dann natürlich auch nicht. Der verbraucht ja nicht keine Energie, der verbraucht Energie. Klar, die können wir vielleicht CO2-neutral herstellen. Zu den Kosten von überall stehen Windräder. Wir haben Biogasanlagen, müssen dementsprechend natürlich auch Mais oder was auch immer dafür anbauen. Das kommt ja nur, weil es CO2-neutral ist, noch lange nicht aus dem Nichts auf einmal. Und das, ich sehe nicht, wie das in dem, weil man muss sich ja vor Augen halten, wir haben nur noch 9 Jahre Zeit quasi, sagt das IPCC, der Weltklimarat, die dazu Forschung betreiben. Da sind die Daten eben, wenn man sich das anschaut, das ist nur deprimierend. Also wir haben 9 Jahre Zeit. Wenn wir so weitermachen wie jetzt, dann müssen wir auf Null sein. Und ich sehe nicht, wie sich das technologisch in dieser Zeit noch so weiterentwickeln soll, dass auf einmal ein Elektroauto-Akku für 0 Tonnen CO2 produziert wird. Das ist, also es wäre schön. Ich bin nicht gegen technologische Lösungen, aber ich glaube, also ich habe da nicht genug Optimismus, wenn man bedenkt, wie hoch das Risiko ist, finde ich, sollten wir das nicht riskieren, nur darauf zu setzen.
Everybody's gone away. They said they're moving to L.A. There's not a soul I know around. Everybody's leaving town. Some kind of freight, some kind of plane. Find sunshine, leave the rain. They say this town will waste your time. I guess they're right, it's wasting mine. Some gotta win, some gotta lose. Good time Charlie's got the blues. Good time Charlie's got the blues. You know my heart keeps telling me you're not a kid at 33. Play around, you'll lose your wife. You play too hard, you'll lose your life.
Some gotta win, some gotta lose, yeah. Good time Charlie's got the blues. Good time Charlie's got the blues. Some gotta win, some gotta lose. Good time Charlie's got the blues. Some gotta win, some gotta lose. Good time Charlie's got the blues.
Sie hören SWR 2 Tandem. Unser Studiogast ist der Kölner Journalist Tobias Pastors, der deutlich bescheidener lebt als viele von uns, damit aber auch deutlich umweltverträglicher. Auf wie viel Quadratmetern wohnen Sie, Herr Pastors?
Also ich wohne tatsächlich aktuell gefühlt dekadent, weil ich lebe im Wohnheim und in einem der teuersten Wohnheime. Es sind immer noch nur 320 warm. Aber wir haben dann zu zweit eine Küche, die ist irgendwie 25 Quadratmeter groß und mein Zimmer ist 16 Quadratmeter groß. Aber das habe ich mir so auch nicht ausgesucht. Also meine nächste Wohnung wird kleiner sein.
Wäre das die Lösung der Wohnungskrise in den Städten auch? Wohnt kleiner?
Sicherlich auch. Also wenn man sich anguckt, so Tiny House Konzepte, also Wohnflächen dann von 6 Quadratmeter für das gesamte Haus. Wenn man da mehr mal schauen würde, was da eigentlich möglich ist, dann hätte man sicherlich auch eine andere Wohnsituation, natürlich. Also da hängt vieles zusammen. Man kann diese Dinge nicht isoliert betrachten, wie ich auch eben sagte, Umwelt und Klimaschutz. Das darf man nicht gegeneinander ausspielen und kann es auch nicht isoliert betrachten. So ist auch die Wohnungsnot und der ökologische Fußabdruck einer Wohnung sind Themen, die hängen dann zusammen. Also man schlägt da gerne mal zwei Fliegen mit einer Klappe.
Aber also Sie haben ja wahrscheinlich schon auch Verständnis für jemanden, der jetzt in der Stadt arbeitet, aus Kostengründen, aber mit seiner Familie auf dem Land wohnt und deshalb halt umweltunfreundlicherweise pendeln muss.
Also da haben sich natürlich Dinge aufgebaut in der Vergangenheit, ne? Dass wir gewöhnt waren, dass das ja okay ist. Genau wie, also das sind natürlich tragische Beispiele dann teilweise, weil man diesen Menschen sagen muss, so wie ihr euch eingerichtet habt in eurem Lebensstil, das geht so nicht weiter. Da müssen Entscheidungen getroffen werden sozusagen. Also tragischere Beispiele noch sind familiäre Verstrickungen im sogenannten globalen Dorf. Also wenn ich Familie habe im Ausland, natürlich will ich die besuchen. Natürlich wollen die mich auch besuchen. Ja, das ist viel härter als Entscheidungen in den Urlaub zu fliegen. Mhm. Und da habe ich natürlich auch sozusagen Glück, dass ich solche globalen Kontakte in diesem Sinne nicht habe. Aber nichtsdestotrotz, es führt nichts daran vorbei. Da müssen Entscheidungen getroffen werden, dass man seinen Lebensmittelpunkt dahin verlagert, wo man regelmäßig sein möchte. Und an den anderen Orten wird man dann nicht regelmäßig sein können.
Apropos regelmäßig sein wollen, würden Sie mit Ihren Idealen denn eigentlich nicht lieber auf dem Land leben statt in Köln oder im Schrebergarten Selbstversorger sein?
Nein, auch schon aus persönlichen Gründen nicht. Aber die Stadt bietet natürlich auch wirklich große Potenziale. Ich will da ein Beispiel nennen. Wir haben mit 400 Menschen etwa in Ehrenfeld einen Kulturraum gegründet, der als unser gemeinsames Wohnzimmer fungiert. Das sind etwa ich weiß die Quadratmeteranzahl tatsächlich gar nicht, aber es ist groß, es ist ein relativ großer Raum. Aber jetzt kann ich mir sehr gut vorstellen, dass ich ein ganz kleines Zimmer nur habe und ich teile mir das Wohnzimmer mit ganz vielen anderen Menschen. Das sind so Potenziale, die bietet ja überhaupt nur eine Stadt, dass ich mit ganz vielen Menschen vieles teilen kann. Wir haben da auch ein Lastenrad zum Beispiel stehen, das nutzen wir alle zusammen. Also so Synergieinfekte durch die Community lassen sich in der Stadt natürlich viel leichter erreichen und die Wege sind kleiner, man ist leichter mobil bei vielen Dingen, ohne große Wege hinfahren zu müssen.
Und sind das jetzt, also die Leute, von denen Sie reden, mit denen Sie dieses Projekt aufgezogen haben, leben die ähnlich konsequent wie Sie?
Das sind ganz, ganz, ganz verschiedene Menschen. Das hat gar nicht unbedingt diesen Hintergrund. Für mich hat es diesen Hintergrund ein Stück weit. Weil eben, also anderes Beispiel an der Stelle. Wir streamen alle gerne Serien. Aber das Internet ist ein riesen Energieverbraucher auch. Wenn wir jetzt in dieser Halle abends zusammensitzen und mit 50 Leuten einen Stream anmachen, im Vergleich zu 50 Leute sitzen zu Hause und haben jeder ihren Stream an, da sparen wir halt Unsummen ein. Also so lassen sich über Gemeinschaft, was wir ja alle eigentlich mögen sogar, also Verzicht kann auch einen Lebensstil incentivieren, der total schön ist. Also gemeinsam statt einsam ist häufig ökologisch.
Wollen Sie denn auch für andere Vorbild sein? Wir hatten ja gesagt, Aktivist sind Sie keiner, aber es muss ja dann schon auch darum gehen, andere zu inspirieren, oder?
Auf jeden Fall. Und das sehe ich auch. Man kommt mit Menschen ins Gespräch, wenn man nicht direkt mit dem erhobenen Zeigefinger ankommt. Und ich kriege auch immer mal wieder von Menschen dann Feedback, die sagen, ich habe jetzt das und das irgendwie ein bisschen anders gemacht. Und auch ich will mich in keiner Weise als irgendwie ein perfekter Mensch stilisieren. Ich sagte ja selber, ich bin 2016 noch geflogen, habe dann die Entscheidung getroffen, ich tue es nicht mehr. Also ich weiß ja selber, wie diese Versuchungen sind und dass es nicht immer leicht fällt. Und guck mir da auch bei anderen was ab. Also das ist ein Geben und Nehmen an Ideen, was man besser machen kann auch.
Wie reagieren denn Ihre Freunde oder Ihre Familie?
Gemischt. Also man stößt auf totales Unverständnis. Man stößt auch auf Wut von Menschen tatsächlich. Aber das ist so kognitive Dissonanz, würde ich sagen, fällt das drunter. Dass halt Menschen dann spüren, da stimmt was in ihrem eigenen Verhalten nicht. Und ich bin halt derjenige, der dann den Spiegel vorhält. Da steige ich dann gar nicht drauf ein. Also gelassen reagieren auf sowas und paar Monate warten und auf einmal haben die Menschen dazu ihre Haltung häufig ganz gut verändert. Was ich merke, ist wirklich, man hat einen Einfluss auf andere Menschen und zwar einen recht positiven. Man muss nur warten und man darf sie nicht anbrüllen für diesen Einfluss, sondern einfach freundlich sein, reden, zeigen, vorleben und dann haben viele Leute gute Gedankengänge dazu, ja.
Dabei macht sich's ja wahrscheinlich ärgerlich, wenn jemand in Ihrer Gegenwart oder im Gespräch das klar wird, dass der all das tut, was Sie für sich und für die Welt als falsch erkannt haben.
Ja, also ich druck's dann da auch nicht rum. Also wenn mir jemand sagt, er fliegt in den Urlaub, dann nenne ich ihm die Zahlen und sage ihm, das, was du tust, ist nicht vertretbar. Also das sage ich schon, nur ich bin nicht der das Gespräch meistens startet. Das ergibt sich so im Gespräch, dass man diese Zahl wunderbar nennen kann, dann reagieren die Menschen darauf und es ergibt sich ein Gedankenprozess oder auch manchmal nicht. Aber ich glaube nicht, dass man sagen sollte, ja, du fliegst noch, das ist in Ordnung. So, das flieg mal einen Flug weniger. Nee, ich glaube, man muss schon die Zahlen nennen. Und es sind ja auch nicht nur Flüge. Also man muss schon die Zahlen nennen und darf dann nicht sagen, das ist schon okay, wie du es machst. Und es gibt auch noch Leute, die es schlimmer machen. Das glaube ich, ist nicht der richtige Weg, aber man sollte das freundlich aber bestimmt tun und nicht mit Besserwisserei und sagen, ich bin perfekt, weil das ist niemand von uns, aber alle können was besser machen.
Manche Dinge sind ja in Bewegung geraten, als Sie vor 8 Jahren, glaube ich, auf vegane Ernährung umgestellt haben, da war das noch erheblich exotischer als heute. Wie erleben Sie die Entwicklung?
Also die Entwicklung ist rasant, gigantisch, natürlich auch mit komischen Begleiterscheinungen. Also innerhalb der veganen Community, sage ich mal, gibt es da auch einen großen Streit drum um diese Lifestyle-Produkte dann. Und ist so ein Beyond Meat Burger, ist das jetzt gut vegan oder ist das böse, weil das von bösen Firmen kommt und so. Ich sehe diese Entwicklung insgesamt sehr, sehr positiv. Es tut sich wahnsinnig viel. Der Markt ist inzwischen so einfach, also man muss nicht mehr groß suchen, man findet eigentlich alles, es ist natürlich dann auch teilweise sind viele Mistprodukte darunter, es ist halt nicht immer nur der ökologisch hergestellte Dinkelburger, aber dafür schmeckt eben auch nicht alles wie der ökologisch hergestellte Dinkelburger, was die Eintrittsschwelle deutlich geringer macht, also so ein veganes Eis von Langnese, das schmeckt halt genau wie das nicht vegane Eis von Langnese und so ungerne ich diesen Konzern mag, Unilever, es zeigt einfach, was möglich ist und dafür ist es, finde ich, das eine gute Sache.
Und was die anderen Arten des Verzichts betrifft, man muss ja schon erstmal genug oder mehr als genug haben, um Verzicht üben zu können. Ist Ihre Haltung so gesehen auf eine Art elitär und absolut. Ihr Lebensstil etwas für eine großstädtische Elite?
Es ist, also was ich stark erlebe, ist, ich entscheide mich für einen Lebensstil, der sehr reduziert ist, der vieles, was ich tue, würden Menschen mit Armut verbinden. Ich kann mich dafür sehr, sehr selbstbewusst entscheiden, weil ich nicht arm bin. im Umgang mit Menschen, die einen solchen Lebensstil quasi aufgezwungen bekommen, dadurch, dass sie sich nicht mehr leisten können, erlebe ich immer sehr stark, dass sie können diesen Lebensstil nicht als einen positiven ökologischen empfinden. Sie wollen dem entkommen. Das ist auch total nachvollziehbar. Also ich will nicht behaupten, mit so wenig Geld kann jeder glücklich leben. Relative Armut ist durchaus ein Thema. Aber ich versuche an der Stelle auch wiederum im Stichwort Normalisierung dazu beizutragen, zu sagen, man kann so gut leben. Es ist eine Frage des, wie nimmt die Gesellschaft einen eben wahr? Und da kann ich eben selbstbewusst auftreten, dass wenn man arm ist, ist es viel schwieriger, da selbstbewusst zu sagen, ja, ich nehme gerne jetzt noch die halbleere Sonnencreme aus dem Mülleimer. Da fühle ich mich halt in keiner Weise arm bei, sondern ich tue das sehr selbstbewusst. Natürlich fällt mir das leicht als einem der Mittelschicht entstammenden Bildungsbürgerkind, das sich dafür entschieden hat, so zu leben. Man darf da nicht zu dem Ergebnis kommen, es gibt deshalb keine Armut, weil ich ja so glücklich leben kann. Das wäre ein klarer Fehlschluss.
Angélique Kidjo mit Somi, Lady Revisited. In SWR 2 Tandem mit Tobias Pastors aus Köln als Studiogast. Er fährt Fahrrad statt Auto, isst die Dinge, die andere wegwerfen oder aussortieren und lebt so sehr preisgünstig und sehr ressourcenschonend. Ich habe jetzt schon immer gesagt, Herr Pastors, Journalist. Sagen Sie uns doch noch kurz, für wen, in welchem Medium arbeiten Sie?
Diverse. Also ich arbeite als freier Journalist über ein Journalistenbüro für verschiedenste Auftraggeber. Ich habe für Focus Online redaktionell relativ viel gearbeitet und fange demnächst beim Handelsblatt an. Also Wirtschaftsjournalismus ist mein Fachbereich, so das ist auch die Ausbildung, die ich an der Kölner Journalistenschule gemacht habe. Und genau, mein Auftraggeberportfolio ist relativ breit für die Stadtrevue hier in Köln, habe ich jetzt neulich auch viel gearbeitet. Genau.
Die Themen, die Ihnen wichtig sind, also Klimaschutz und Lebensmittelrettung, Konsumverzicht, inwiefern bearbeiten Sie die auch beruflich?
Schon auch viel. Also ich meine, das sind Themen, mit denen ich mich natürlich auch deshalb gut auskenne, weil es mich interessiert. Also schreibe ich auch gerne darüber. Da ist es mir natürlich aber dann auch immer wichtig, meinen persönlichen Standpunkt, das ist bei jedem Thema, das man als Journalist bearbeiten möchte, zurückzunehmen und offen zu sein für alle Ansätze und Denkrichtungen, die es da gibt, genau. Also auch da eben, wie ich es zu Beginn schon sagte, man kann nicht Journalist und Aktivist sein, zumindest nicht im gleichen Themenbereich.
Aber man kann ja Themen setzen. Würden Sie die gern mehr nach vorn bringen und dann steht aber das Leserinteresse oder die Leitlinien der Redaktion dem entgegen?
Also dafür bin ich natürlich auch nicht an der richtigen Stelle überhaupt. Ich arbeite überwiegend als Autor, das heißt, ich schreibe die Artikel. Wie prominent die dann platziert werden, das ist dann nicht mein Aufgabenbereich. Ich kann mir schon vorstellen, also dass ein Medium vielleicht mal ein Ressort Klimawandel einrichtet. Warum nicht? Ein Ressort Umwelt zu haben, was prominent in der Zeitung vertreten ist, ich glaube, das wäre durchaus zeitgemäß. Also das ist etwas, wenn ich die Position dazu hätte, was ich eventuell entscheiden würde. Ich werde nur vermutlich nicht in diese Position kommen, denn dazu müsste ich deutlich mehr arbeiten, als ich das aktuell tue.
Ist aber ein guter Gedanke, Umweltressort. Jetzt ist ja Ihr Ressort Wirtschaft. Wenn Sie Wirtschaftsjournalismus studiert haben, waren Sie da eigentlich in der Studentenschaft ein Außenseiter mit Ihren Positionen?
Teilweise. Also weil das ist ja das wahnsinnig Paradoxe. Aus dem Milieu, aus dem ich so komme, also ein universitärer, eher bildungsbürgerlich, da gibt es ja einen riesigen Konsens darüber, dass der Klimawandel menschgemacht ist. Das zweifelt da ja, also in meinem Freundes- und Bekannten- und Arbeitskreisen zweifelt das ja niemand an. Aber dann sitzen sie alle im Flugzeug und lästern über Trump, weil der nicht an den Klimawandel... Diese Ambivalenz ist da halt so riesig. Das heißt, man stößt an sich immer erstmal auf offene Ohren. Nur es will dann niemand hören, dass es auch was mit einem persönlich zu tun haben könnte.
Ja.
Also man weist die Schuld dann gerne an die Konzerne, an die Politik. Das ist natürlich auch nicht falsch. Also ich glaube auf keinen Fall, dass einfach nur individueller Konsum das Problem lösen kann. Aber wann wird denn die Politik reagieren und entsprechende Gesetze erlassen? Ich glaube, das muss dann doch bei den Einzelnen beginnen. Weil gibt es denn aktuell ein Wählerpotenzial dafür zu sagen, wir verteuern Flüge zu einem unglaublichen Niveau? Das ist ja nicht da. Also deswegen, ich glaube, die Menschen müssen beginnen, den Wandel zu leben. Und dann wird die Politik das auch aufgreifen, wenn dann diese Forderungen aus dem Bürgertum kommen. Aber das ist ja nicht der Fall. Die Leute wollen ja weiter fliegen. Sie wollen nur, dass das grün wird.
Machen Ihnen die Fridays for Future Hoffnung?
Relativ wenig, ehrlich gesagt. Also ich habe mich da auch mal auf ein, zwei Demonstrationen rumgetrieben und bin mit vielen Schülern auch ins Gespräch zu kommen. Und was ich da höre, ist eben genau das. Also es muss etwas passieren, auf jeden Fall. Aber natürlich nur stichprobenartig mit SchülerInnen gesprochen. Aber die waren alle auch der Meinung, es muss schon möglich sein, weiter zu fliegen gleichzeitig. Also ich erkenne da keine Generation oder keine Protestbewegung, die unseren Lebenswandel in irgendeiner Weise in Frage stellt, sondern die verlangen Lösungen von Politik und Wirtschaft. Und das wäre ja auch toll, wenn es die gäbe. Also ich bin da in keiner Weise gegen, nur ich sehe sie nicht. Ich sehe nicht die technologischen Lösungen und eben nicht vor allem nicht in der Zeitspanne, die wir noch haben.
Wie können wir denn die Wirtschaft umweltgerechter kriegen? Oder müsste man den Kapitalismus erstmal komplett abschaffen vorher und den Wachstumsgedanken?
Also das ist auch so etwas, was ich bei Fridays for Future inzwischen schade finde. Also am Anfang war die Bewegung ideologieoffen sehr. Inzwischen, spätestens nach dem Schulterschluss mit Ende Gelände, ist es eine klar linke Bewegung geworden. Was natürlich nicht falsch sein muss, nur damit ist sie nicht mehr offen und die Wahrnehmung ist nicht mehr zu Recht, nicht mehr die einfach nur einer SchülerInnenbewegung, sondern es ist eine klar linke Bewegung. Ich glaube, also den Kapitalismus überwinden, abschaffen. Der Kapitalismus ist sicherlich nicht die ökologischste Wirtschaftsform, aber die Umwelt zu zerstören, das hat der Mensch schon immer gemacht. Wir haben nur aktuell die technologischen Möglichkeiten, die Umwelt global wirklich zu zerstören. Die Menschen, ein schönes Beispiel ist da die Zivilisation auf der Osterinsel. Die Menschen da haben den Wald abgeholzt, bis sie daran zugrunde gegangen sind. Diese Zivilisation ist daran zugrunde gegangen. Aber das war eben nur die Osterinsel. Wir sind inzwischen eine globale Zivilisation. Und wir werden deshalb auch global zugrunde gehen, wenn wir es nicht hinkriegen, den Wandel einzuleiten.
Was macht Ihnen denn überhaupt ein bisschen Hoffnung, sodass Sie morgens nicht völlig zerschmettert aus dem Bett aufstehen?
Also ich glaube, dass wir einen sozialen Wandel hinkriegen können. Ich lebe sehr glücklich mit dem, was ich tue. Und was ich eben schon sagte, gemeinsam statt einsam ist häufig ökologischer. Solche Lösungen zu finden, einzusehen, dass das Konsum auch belasten kann, dass man nicht glücklicher ist mit mehr Sachen per se. Das sind so Einsichten, die sickern schon auch hier und da in die Bevölkerung ein. Und ich kann mir vorstellen, dass das ein Bewusstseinswandel lostritt, der dann tatsächlich auch eben in politischen Forderungen mündet. Aber es ist leider richtig, allzu optimistisch, dass wir das Ganze gut hinkriegen, bin ich nicht. Und mit gut hinkriegen meine ich eben, dass wir eine Umwelt erhalten, die schön ist, die lebenswert und auch schön ist. Die Menschheit wird wahrscheinlich nicht aussterben. Aber auf welchem Planeten wird sie leben? Das ist die Frage, die sich stellt. Und wie viele Menschen werden da leben können? Und ich habe nicht so die Hoffnung, dass es 7 Milliarden Menschen auf einem grünen und wunderschönen Planeten sein werden. Da bin ich relativ pessimistisch, leider, ja.
Das lassen wir jetzt mal sacken. Danke, dass Sie in der Sendung waren. SWR 2 Tandem mit Tobias Pastors. Am Mikrofon war Bernd Lechler. Die Redaktion hatte Fabian Elsässer. Die Musik hat Bettina Stender zusammengestellt. Und in der Technik saß Doro Vossen. Morgen Abend ab 19.05 Uhr können Sie wieder anrufen und mitreden. Da heißt unser Thema, was tun, wenn die Arbeit zu viel wird. Bis dahin.
Everybody's gone away. They said they're moving to LA. There's not a soul I know around. Everybody's leaving town. Some kind of freight, some kind of plane. Find the sunshine, leave the rain. They say this town will waste your time. I guess they're right, it's wasting mine. Some gotta win, some gotta lose. Good time Charlie's got the blues. Good time Charlie's got the blues. You know my heart keeps telling me you're not a kid at 33. Play around, you'll lose your wife. You play too hard, you'll lose your life. Some gotta win, some gotta lose, yeah. Good time Charlie's got the blues. Good time Charlie's got the blues. Mm-hmm.
gotta win, some gotta lose. Charlie's got the blues.